Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Woche und eine neue Ausgabe von Radio DARC. Wir begrüßen Sie dazu recht herzlich und in der kommenden Stunde werden wir Ihnen unser Technikmagazin mit der Nummer 599 präsentieren. Das Datum der Erstveröffentlichung ist Freitag, der 31. Juli 2026. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch das Programm führen. Unsere moderne technische Welt ist verwundbarer, als viele denken. Ein Stromausfall, eine Überschwemmung und schon war's das mit dem Internet, mit dem Handy, mit dem Telefon. Gerade in den momentanen Zeiten der Krisen ist es deshalb wichtig zu wissen, dass die Funkamateure helfen können, wenn sonst nichts mehr geht. Der Notfunk ist eine Fähigkeit, die für die Gesellschaft immer wichtiger wird. Darum wird es heute schwerpunktmäßig gehen. Starten wir aber in diese Sendung mit Rock von Bon Jovi. Aus dem Album Crossroads stammt der Titel Living on a Prayer und den haben wir jetzt aufliegen.
Gina dreams are on News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Notfunk-Ausbildungswochenende in Uzmenningen. Interview mit Astronautin Rabea Rogge veröffentlicht. Amateurfunkaktivitäten zum Internationalen Tag der Katze und des Hundes und jetzt anmelden zum DARC-Fachseminar zu Mantelwellen und Ballonen. Am Mikrofon Conny Sharon. 4 Tage, ein Platz am Rand des Nördlinger Rieses und ein Programm, das den Seminarraum weitgehend links liegen lässt. Vom 1. bis 4. Oktober lädt das Referat für Not- und Katastrophenfunk zum bereits 6. Notfunk-Ausbildungswochenende ein, diesmal auf die Ringlesmühle in Uzmenningen, nähe Nördlingen in Bayern. Im Mittelpunkt steht das Material und die Module des DARC-Notfunks und die Software dahinter. Und zwar nicht zum Zuhören, sondern zum Anfassen. Am Ende des Wochenendes stehen Masten und Technik läuft. Dass festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung genauso auf der Packliste stehen wie das 70 cm Handfunkgerät und ein Laptop, hat also seinen Grund. Ein guter Teil der Übungen findet draußen statt, auch außerhalb des Geländes. Das Programm läuft auf 2 Schienen. Wer zum ersten Mal dabei ist, bekommt von Grund auf das Rüstzeug für die Mitarbeit in einer regionalen Notfunkgruppe. Für die fortgeschrittenen Schiene ist die Teilnahme an einem früheren Ausbildungswochenende Voraussetzung. Dort geht es entsprechend tiefer. 125 € kostet das komplette Wochenende inklusive 3 Übernachtungen im eigenen Zelt oder Camper, Frühstück, Abendessen, Kaffee und Tee Flatrate sowie den Unterlagen. Was dieses Wochenende darüber hinaus ausmacht, steht in keinem Programmpunkt. Die Gespräche zwischen den Blöcken, aus denen eine Mannschaft wird, die sich im Ernstfall bereits kennt. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite des Notfunkreferats im DARC. Hören Sie im Anschluss an diese Nachrichten auch ein Radiofeature zum Thema Not- und Katastrophenfunk durch die Funkamateure. In unserer Videoreihe Interview unter dem Turm stellen wir Ihnen Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 91 sprechen wir mit Rabea Rogge. Sie war die erste deutsche Astronautin im Weltall und dank der Initiative von ARIS und DARC zu Gast auf der diesjährigen Ham Radio Funkfachmesse in Friedrichshafen. Wir haben das vollständige Interview auf der Messe aufgezeichnet und präsentieren es Ihnen nun im DARC-YouTube-Kanal. Im Video erleben Sie Ihre lebhaften Antworten auf viele Fragen. Wie ist sie mit ihrer Verantwortung als Pilotin der FRAM-2-Mission umgegangen? Welchen Bezug hat sie zum Medium Funk? Welchen Blick hat sie auf unseren Planeten Erde? Diese und viele weitere Fragen gibt es in unserem Interview unter dem Turm. Als Teil der rein privat finanzierten SpaceX-Raumfahrtmission FRAM-2 flog Rabea Rogge in einer polaren Umlaufbahn um die Erde. Während der Mission führte sie das Projekt FRAM 2 HAM durch und sendete Bilder via Slow Scan Television zur Erde, die Funkamateure aufnehmen und dekodieren konnten. Eine internationale Gruppe von Funkamateuren wird den gesamten Monat August über auf Sendung sein, um gemeinsam den Internationalen Tag der Katze bzw. des Hundes zu begehen. Die gemeinsamen Sonderstationen werden vom 1. August bis einschließlich 31. August aktiv sein, um auf die Bedürfnisse von ausgesetzten, misshandelten und obdachlosen Haustieren weltweit aufmerksam zu machen. Und um sich für deren Adoption sowie eine artgerechte Behandlung einzusetzen. Viele Funkamateure sind selbst Tierliebhaber, die aus eigener Erfahrung wissen, welch große Bedeutung Haustiere für den Menschen haben. Der Internationale Tag der Katze findet am 8. August statt, der des Hundes am 26. August. Das Amateurfunk-Event zum Internationalen Tag des Hundes wurde erstmals 2022 ausgerichtet und seither weiterentwickelt. 2025 kamen die Katzen dazu. In diesem Jahr werden Stationen, die Hunden und Katzen gewidmet sind, aus Lettland, dem Vereinigten Königreich, UK, den USA, den Niederlanden, Indien und Deutschland auf Sendung gehen. Alle Funkamateure werden auf den Kurzwellenbändern in den Betriebsarten Morsetelegrafie und SSB aktiv sein. Das diesjährige Diplom für erfolgreiche Jäger besteht aus einem farbenfrohen Dokument zum Herunterladen, das für jedes gearbeitete, einzigartige Rufzeichen mit einem entsprechenden Bestätigungsstempel versehen wird. Zusätzliche Informationen und Neuigkeiten zu beiden Veranstaltungen finden Sie auch auf den Webseiten dogdayradio.org und catdayradio.org. In Deutschland sind folgende Rufzeichen reserviert: Delta Alpha 0 Cat, Delta Lima 0 Cat, Delta Alpha 0 Dog und Delta Lima 0 Dog. Interessenten für die Aktivierung können sich an Micha, Delta Foxtrot 4 Whiskey X-Ray, über die E-Mail-Adresse mitmachen@catdayradio.org wenden. Catdayradio, ein Wort. Für das DARC-Fachseminar Mantelwellen und Balloone sind noch Plätze frei. Dozent ist Professor Dr. Ingenieur Michael Hartje, Delta Kilo 5 Hotel Hotel. Er vermittelt Theorie und Praxis zu Mantelwellen im Kurzwellenbereich, ihre Auswirkungen auf Empfang und Sendebetrieb sowie wirksame Gegenmaßnahmen. Behandelt werden Mantelwellensperren, Ballone und Un-Un-Transformatoren, deren Aufbau, Messung und Bewertung. Teilnehmer können eigene Ballone entwerfen, vermessen und ihre Eignung sowie Verluste beurteilen. Für die Messepraxis wird ein Laptop mit Vektornetzwerkanalysator empfohlen. Das Seminar findet statt am Freitag, dem 11. September ab 15 Uhr und am Samstag, dem 12. September von 9 bis 18 Uhr in der DARC-Geschäftsstelle in Baunatal. In der Seminargebühr enthalten ist die Übernachtung mit Frühstück und Verpflegung während des Seminars im Amateurfunkzentrum. Interessenten können sich anmelden über die Webseite events.darc.de/mantel-2026. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Der folgende Musiktitel ist mal wieder eine absolute Kuriosität, die Sie sicherlich Jahrzehnte nicht mehr im Radio gehört haben. Er stammt aus dem Jahr 1984, ist von der Dortmunder Gruppe Die Konditors und heißt Himbeereis im heißen Tee. Inmitten der neuen deutschen Welle damals haben die beiden Musiker Peter Freiberg und Uli Steinert diesen sehr kuriosen Titel kreiert. Der Schlager handelt von zwei Menschen, die klischeehaft von einem Urlaub in den USA träumen, den sie sich im echten Leben gar nicht leisten können. Was hat aber Himbeereis gerade mit einer Reise nach Amerika zu tun? Warum sollte jemand auf die Idee kommen, Eis in den heißen Tee zu geben? Handelt es sich um eine Satire auf den irrigen Geschmack der Amerikaner, die auch Brezeln mit Senf konsumieren oder Erdnussbutter und Marmelade? Keiner weiß es bis heute genau. Aber die Musikmagazine haben gemutmaßt, dass man damit auf die krassen Gegensätze in den USA aufmerksam machen wollte. Also, dann rätseln Sie jetzt mal selber bei Himbeereis im heißen Tee.
Wie fast jeden Tag sitzen wir im Café. Und manchmal denken wir, die Welt ist schon zu klein für uns.
die Milch zaubert Wolken in den Tee. Und irgendein Agent im Zigarettendunst. An der Wand hängen viel zu teure Bilder. Und der Kakao ist wieder nur lauwarm. Auf der Straße pflanzen Männer neue Straßenschilder. Die Bedienung stößt sich an meinem Arm. Himbeereis im heißen Tee. Die Augen von Veronika. Unerfüllte Träume von der Reise nach Amerika. Himbeereis im heißen Tee. Die Augen. Disneyland und der Mississippi. Die Raketenspuren am Cape Kennedy. San Francisco und der letzte Hippie. Broadway Glanz, West Side Story. Das Chrom, das Leder und die Milchshakes drüben. Und die langen Fahrten mit dem Greyhound-Bus. Aus dem letzten Film in Erinnerung geblieben. Und du weißt genau, dass du mal rüber musst. Die Augen von Veronika. Unerfüllte Träume von der Reise nach Amerika. Himbeereis im heißen Tee. Die Augen von Veronika. Unerfüllte Träume von der Reise nach Amerika.
Wenn ich mal in die Staaten fahre, dann fahre ich mit dem Schiff. Und dann will ich, dass alles vor mir aus dem Morgennebel aufsteigt. Die Skyline und die Freiheitsstatue.
Himbeereis im heißen Tee, die Augen von Veronika. Unerfüllte Träume von der Reise.
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Haben Sie sich einmal überlegt, was geschieht, wenn der Strom ausfallen sollte? Nicht für ein paar Minuten, sondern über viele Stunden oder gar Tage hinweg. Leider ist solch ein Szenario keine Panikmache oder ein Thema für ewige Weltuntergangspropheten, sondern durchaus realistisch. Wir erinnern nur an den großen Blackout in Berlin, wo Anfang Januar dieses Jahres mehr als 100.000 Menschen teils eine Woche lang komplett vom Netz abgeschnitten waren. Verursacht wurde der Ausfall durch einen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke. Das bedeutete kein Licht, keine Heizung, kein Radio, kein Fernsehen und auch weder Internet noch Handy. Was das bedeutet, wenn man einen Notarzt braucht, mag man sich gar nicht vorstellen. Diese und andere Katastrophen der vergangenen Jahre haben es leider in drastischer Form offenbart. Unsere Infrastruktur ist hierzulande alles andere als krisensicher. Was bedeutet das konkret für jeden Einzelnen? Und welche Rolle können die Funkamateure zur Bewältigung solcher Krisenszenarien beitragen? Die beiden großen Amateurfunkverbände Deutschlands haben dazu konkrete Konzepte entwickelt. Ein Beitrag von Jörg Korte, Delta Delta 1, Golf Oscar.
Also, stell dir mal vor, morgen fällt bei uns flächendeckend der Strom aus.
Das absolute Horrorszenario.
Und das System, das unsere lokale Infrastruktur dann vor dem totalen Chaos bewahrt, wird ziemlich sicher nicht von irgendeinem milliardenschweren Tech-Konzern im Silicon Valley gesteuert.
Nein, definitiv nicht.
Stattdessen operiert das vielleicht von einer ganz normalen, mit Graffiti besprühten Parkbank irgendwo in Ostfriesland aus.
Das ist ein ziemlich krasses Bild, ja?
Absolut. Und die Ausrüstung? Eine Autobatterie, ein Stück Draht, das einfach in einen Apfelbaum geworfen wurde, und eine Übertragungstechnik, deren Grundlagen quasi schon im 19. Jahrhundert entdeckt wurden.
Richtig, wir sprechen da über Grundlagen, die wirklich steinalt sind.
Wir haben heute nämlich einen Bericht von Jörg Korte auf dem Tisch. Und in diesem Deep Dive wollen wir das mal aufdröseln. Es geht um eine fast schon paradoxe Realität unserer Zeit. Nämlich wie eine scheinbar völlig veraltete Technologie in Kombination mit einem Konzept namens Leuchttürme einen ganzen Landkreis retten kann.
Ja, vor dem absoluten Kommunikationskollaps retten kann.
Genau das. Aber lass uns erstmal in die Realität von so einem Blackout einsteigen. Wenn das Stromnetz flächendeckend wegbricht, fallen unsere Handynetze ja nicht sofort aus, oder?
Nein, nicht auf die Sekunde. Die Mobilfunkmasten haben Notstromversorgungen, aber naja, das reicht im besten Fall vielleicht für 2 bis 4 Stunden.
Okay, 2 bis 4 Stunden?
Ja. Und sobald die Dieselgeneratoren an den zentralen Knotenpunkten dann trocken laufen oder die großen Batteriepuffer erschöpft sind, schaltet sich die gesamte Glasfaser-Backbone ab.
Krass! Wir sind es ja gewohnt, Krisen immer live über Twitter oder WhatsApp zu verfolgen. Und plötzlich, zack, gibt es kein Routing mehr. Die Bildschirme sind einfach schwarz.
Absolut schwarz, ja. Die digitale Welt ist dann einfach weg.
Und da frage ich mich, also für unsere Zuhörer, wo gehen wir denn dann physisch hin, wenn dieser digitale Raum einfach nicht mehr existiert?
Tja, und genau da kommt der Katastrophenschutz ins Spiel. In Regionen wie dem Landkreis Leer in Niedersachsen hat man dafür das sogenannte Leuchtturmkonzept etabliert. Die Idee dahinter ist, ganz dezentrale physische Anlaufstellen in der analogen Welt zu schaffen.
Also echte Gebäude, zu denen man hingehen kann?
Ganz genau. Das sind vorher klar definierte öffentliche Gebäude. Meistens ist das örtliche Rathaus, vielleicht eine größere Schule oder eben ein Dorfgemeinschaftshaus. Und im Krisenfall, wenn also sämtliche Telekommunikation tot ist, werden diese Gebäude sofort mit Personal besetzt.
Ah, okay.
Sie dienen dann als Informationshubs. Dort bekommst du als Bürger verlässliche Lageberichte, du findest erste Hilfe und ganz wichtig, du kannst dort kritische Notrufe an Rettungsdienste weitergeben.
Verstehe. Es geht also darum, feste, verlässliche Ankerpunkte zu haben in einem völlig unübersichtlichen Chaos.
Exakt. Ein Licht im Dunkeln eben, deshalb Leuchtturm.
Also ein physisches Gebäude als Sammelpunkt ergibt absolut Sinn, schon allein um Panik in der Bevölkerung zu vermeiden. Aber wenn ich mir das jetzt mal architektonisch und vor allem netzwerktechnisch ansehe, dann stoße ich da sofort auf einen massiven Konstruktionsfehler.
Nanu, was meinst du genau?
Naja, ein Rathaus ist doch im Kern auch nur ein Kasten aus Beton und Glas. Wenn unter der Straße die Glasfaserkabel tot sind und das Telefonnetz zusammengebrochen ist, dann ist der Bürgermeister da drin doch genauso ahnungslos und isoliert wie ich hier in meinem Wohnzimmer.
Richtig, der hat dann auch keinen Balken mehr auf dem Handy.
Eben, wenn ich da jetzt hinrenne und sage, hey, mein Nachbar hatte gerade einen Herzinfarkt, wir brauchen dringend einen Notarzt, wie soll der Mitarbeiter im Rathaus denn dann die zentrale Rettungsleitstelle erreichen?
Tja.
Ein Gebäude ohne jede funktionierende Kommunikationsanbindung ist doch kein Leuchtturm, das ist einfach nur eine dunkle Insel.
Und genau da legst du den Finger in die Wunde. Das ist die entscheidende Schwachstelle jedes statischen Notfallplans. Ein isolierter Knotenpunkt hat operativ gesehen null Wert. Und hier greift jetzt der Bericht von Jörg Korte ein, der nämlich das eigentliche unsichtbare Rückgrat von diesem ganzen System beleuchtet.
Das unsichtbare Rückgrat?
Ja. Um diese Leuchttürme überhaupt in ein funktionierendes Netzwerk zu verwandeln, verlässt sich der Landkreis nämlich auf eine externe, extrem spezialisierte Ressource.
Und das sind diese Funkamateure?
Genau. Die Funkamateure des VfDB-Ortsverbands Leer, die stellen nämlich den sogenannten Notfunk bereit.
Okay, Notfunk. Wenn man das Wort hört, denken viele, also ich auch, wahrscheinlich erstmal an alte Schwarz-Weiß-Filme oder so maritime SOS-Signale.
Ja, Morsen auf der Titanic, dieses Klischee.
Ganz genau. Aber wenn man sich die Bilder in unseren Quellen mal genau ansieht, dann bekommt man ein völlig anderes Verständnis davon, wie diese Ausrüstung aussieht.
Absolut, das sieht ganz anders aus.
Da liegt dann das komplette Notfunkset auf dieser besagten Holzparkbank. Das ist extrem kompakt in so einer robusten Tasche verstaut. Da prangt dann noch ein Warnschild für elektromagnetische Strahlung drauf.
Mhm, alles sehr professionell.
Und da liegen dann moderne, tragbare Transceiver, also Funkgeräte. Dann Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, aufgerollte Koaxialkabel, Headsets. Das ist alles modular und sofort einsatzbereit.
Genau, das ist der Punkt. Es ist sofort bereit.
Mich fasziniert dabei dieser enorme Kontrast zu unserer kommerziellen Infrastruktur. Ich meine, für eine simple WhatsApp-Nachricht über 5G brauche ich riesige Serverfarmen.
Serverfarmen, Unterseekabel, gigantische Rechenzentren.
Ja, und komplexe BGP-Routing-Tabellen und zigtausende Sendemasten, die alle permanent klimatisiert werden müssen.
Und Strom fressen ohne Ende.
Richtig, ein einziger Ausfall in dieser langen Kette und das ganze System steht. Aber der Funkamateur auf der Parkbank, der schaltet einfach sein Gerät ein und ist komplett autark.
Was hier so faszinierend ist, ist wirklich dieses Prinzip. Die kommerzielle Netzarchitektur ist ja auf maximale Bandbreite und Effizienz optimiert. Aber absolut nicht auf Resilienz. Notfunk hingegen funktioniert nach dem Prinzip der minimalen Abhängigkeit. So ein moderner Kurzwellentransceiver, der benötigt zum Empfangen extrem wenig Strom. Oft nur wenige Ampere bei 12 Volt.
Das heißt, eine normale Batterie reicht ewig.
Genau, ein einfacher kleiner Akku-Pack reicht dafür tagelang im Betrieb. Die Infrastruktur, die sie nutzen, ist ja nicht künstlich gebaut.
Sondern?
Es ist einfach die physikalische Beschaffenheit unserer Erdatmosphäre und der Landschaft. Die Funkwellen an sich.
Okay, das verstehe ich. Aber um einen ganzen Landkreis koordiniert abdecken zu können, reicht es ja sicher nicht, wenn vereinzelt Leute mit kleinen Handfunkgeräten irgendwo im Wald stehen, oder?
Nein, natürlich nicht.
Weil diese UHF- und VHF-Frequenzen, die man für diese lokale Kommunikation nutzt, die breiten sich ja quasi optisch aus, richtig?
Exakt. Die benötigen im Grunde eine direkte Sichtverbindung.
Das bedeutet also, jedes Gebäude, jeder kleine Wald und vor allem auch die Erdkrümmung, die schlucken das Signal.
Ganz genau.
Wenn ich also mit einem Handfunkgerät am Boden stehe, komme ich vielleicht so 3 oder 4 Kilometer weit, bevor das Signal komplett im Rauschen untergeht.
Ja. Und das reicht nicht.
Eben, das löst ja das Problem vom isolierten Rathaus nicht, wenn die zentrale Leitstelle 20 Kilometer weit weg ist. Wie überbrücken die denn diese riesigen Distanzen so verlässlich?
Die Lösung sind physische Repeater-Knotenpunkte, also Relaisstationen. Und die werden an strategisch extrem hochgelegenen Orten etabliert. Der Bericht zeigt das sehr anschaulich am Beispiel von Leer. Der VfDB betreibt dort fest installierte Relais auf dem historischen Wasserturm.
Ah, klug.
Und? Auf dem gigantischen grün-weißen Agravis-Turm, direkt drüben am Wasser.
Also die gehen einfach so weit hoch wie möglich.
Genau. Indem sie die Antennen da oben in 50 oder 60 Metern Höhe platzieren, umgehen sie fast alle Störfaktoren am Boden.
Okay, verstehe.
Ein ganz schwaches Signal von einem tragbaren Funkgerät an so einem kleinen Leuchtturm wird dann von der hochgelegenen Relaisstation empfangen, verstärkt und simultan auf einer anderen Frequenz wieder in die Weite abgestrahlt. So wird aus einem lokalen 3-Kilometer-Radius plötzlich ein riesiger Abdeckungsbereich von 50 oder sogar 100 Kilometern.
Und diese Relaisstationen da oben, die haben auch wieder eigene Batterien?
Genau, die sind so konzipiert, dass sie bei einem Blackout komplett autark weiterlaufen. Meistens gestützt durch fette Solarpaneele und große Batteriebanken.
Okay, also das etabliert dann die reine Sprachverbindung.
Thank you.
Sie hören Radio DARC. Die mehr als 60.000 Funkamateure in Deutschland können mit kleinen, batteriebetriebenen Funkgeräten etwas machen, was sonst kaum jemand kann. Sie können bei Not- und Katastrophenfällen nach wie vor kommunizieren, auch wenn Internet, Handy und Telefone ausgefallen sind, etwa infolge eines Stromausfalls oder einer Überschwemmung. In der Öffentlichkeit wird das Problem eines Kommunikationsverlustes von Entscheidungsträgern meist verdrängt. Grundlage sind Sprachverbindungen über notstromversorgte Umsetzer, die sich deutschlandweit auf vielen Bergen oder Hochhäusern befinden. Aber nicht nur. Es gibt auch noch andere Fähigkeiten der Funkamateure. Wir stellen sie Ihnen jetzt vor.
Ich bin in den Unterlagen über ein technisches Detail gestolpert, das mich wirklich aufhorchen ließ. Die Funkamateure beschränken sich nämlich absolut nicht nur auf reinen Sprachfunk. Sie können über Kurzwelle tatsächlich E-Mails verschicken.
Richtig, das ist der Hammer.
Und zwar völlig ohne einen lokalen Internetprovider, komplett ohne Glasfaser, ohne einen Router zu Hause. Sie nutzen einfach die Kurzwelle, um digitale Daten um den halben Globus zu senden.
Genau so ist es.
Aber warte mal, Kurzwelle ist doch extrem anfällig für atmosphärische Störungen, oder ich kenne das noch von alten Radios. Wenn Gewitter in der Nähe ist, knackt und rauscht es auf den Frequenzen ohne Ende. Wie verhindert man dann, dass so eine extrem wichtige, angeforderte Medikamentenliste für das örtliche Krankenhaus durch so ein bisschen statisches Rauschen auf dem Weg nach Australien in einen unleserlichen Zeichensalat verwandelt wird?
Das ist ein super spannender Punkt. Und das ist genau die Stelle, an der sich dieses scheinbare Bastelhobby als hochprofessionelle Dateninfrastruktur offenbart.
Okay, wie machen die das?
Sie nutzen dafür Fehlerkorrekturprotokolle, ähnlich wie man es auch aus der modernen kabelgebundenen Netzwerktechnik kennt. Das Ganze ist gepaart mit einer speziellen Software, die nennt sich Winlink. Der Computer am Funkgerät wandelt diese getippte E-Mail in ganz komplexe akustische Tonsignale um.
Also er macht aus dem Text quasi Töne.
Richtig. Und diese Töne werden über die Antenne direkt in den Himmel geschickt. Die Kurzwellen prallen dann da oben an den ionisierten Schichten der Ionosphäre ab und werden dann, wie bei einem Spiegel, zur Erde zurückreflektiert.
Wahnsinn! So überwinden die dann Tausende von Kilometern?
Genau.
Aber was ist jetzt, wenn durch atmosphärisches Rauschen, also durch so einen Gewitterknacken, ein Teil dieser Töne einfach verschluckt wird? Dann fehlt doch Text.
Dann greift dieses schlaue Protokoll. Es sendet die Daten nämlich nicht am Stück, sondern in winzig kleinen Paketen.
Ah, Paketdaten.
Ja. Die empfangende Station am anderen Ende der Welt gleicht dann sofort ab, ob das Paket mathematisch absolut korrekt angekommen ist.
Und wenn nicht?
Fehlt auch nur ein einziges Bit durch so ein Knacken, fordert die Empfängerstation vollautomatisch exakt dieses eine kleine Paket nochmal an.
Das regeln die Rechner unter sich.
Völlig automatisch, ja. Erst wenn die Datei zu 100% fehlerfrei drüben liegt, wird sie wieder zusammengesetzt.
Krass!
Und dann wird sie von dieser weit entfernten Station, die ja in Australien oder so sitzt und logischerweise nicht von unserem lokalen Blackout betroffen ist, in das ganz normale weltweite Internet eingespeist.
Das ist echt MacGyver-Level der Telekommunikation. Auf diese Weise können die Behörden im Krisengebiet dann fehlerfreie, präzise Lageberichte nach außen schicken?
Genau. Es ist natürlich eine extrem langsame Verbindung. Wir reden hier oft nur von wenigen Kilobit pro Minute.
Aber sie ist eben nahezu unzerstörbar.
Langsam, aber stetig gewinnt das Rennen. Besonders wenn die Alternative absolute Stille ist. Absolut.
Das erklärt auch, warum die geografische Lage von Ostfriesland in dem Bericht so stark betont wird, oder?
Ja, die Topografie spielt da eine Riesenrolle.
Diese extrem flache Landschaft da oben, ohne Berge, das ist natürlich ein enormer physikalischer Vorteil für die Ausbreitung von diesen Funkwellen.
Keine Hindernisse im Weg.
Richtig. Aber die Nähe zur Nordseeküste, die bringt halt das ständige Risiko von Sturmfluten mit sich.
Und Wasser ist der Tod für moderne Technik.
Ein massiver Wassereinbruch würde bodennahe Verteilerkästen, die Notstromaggregate von Mobilfunkmasten und ganze Serverräume in kürzester Zeit fluten und komplett zerstören.
Und genau wegen dieses permanenten Risikos trainieren die Ortsverbände des WFDB und des DARC dieses Szenario quasi obsessiv.
Die üben das richtig?
Ja. Notfunk ist keine theoretische Übung, die man irgendwie aus einem Handbuch abliest, während einem das Wasser schon bis zum Hals steht. Der Bericht zitiert da sehr passend:
In der Krise schlägt die Stunde der Improvisation aber nur, wenn die Technik und die Handgriffe vorher in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Das macht Sinn. Wie trainieren die das denn konkret?
Die veranstalten sogenannte Field Days. Die begeben sich dann absichtlich in Gebiete ohne jegliche Infrastruktur, ganz weit weg vom Stromnetz. Dort müssen sie unter echten Feldbedingungen komplette Sendestationen aufbauen.
Weil diese Hochfrequenztechnik in der Praxis eben nicht einfach Plug-and-Play ist, oder?
Oh nein, ganz und gar nicht.
Man muss ja wissen, wie man eine Antenne exakt auf die spezifische Wellenlänge abstimmt, wie man Stehwellenverhältnisse misst, damit der Sender nicht einfach durchbrennt. Und wie man eine vernünftige Erdung herstellt, wenn der Boden knochentrocken oder vielleicht sogar gefroren ist.
Das ist viel Handwerk. Diese Field Days dienen wirklich dem Aufbau von so einem muskulären und kognitiven Gedächtnis.
Das ist extrem beeindruckend. Aber lassen wir uns da jetzt nicht täuschen. So brillant dieser VfDB-Ortsverband Zell 31 auch ist, das sind hochgradige Spezialisten.
Ja, natürlich.
Die haben jetzt nicht zehntausende Mitglieder im Landkreis. Die können zwar diese Leuchttürme besetzen und die Verbindung zur Leitstelle halten, aber ich als ganz normaler Bürger hier in meinem Haus bin doch immer noch von dem Leuchtturm abgeschnitten, bis ich physisch dahin laufe.
Das stimmt, ja.
Und wenn die Straßen überflutet sind oder Bäume querliegen nach einem Sturm, dann bringt mir das tolle Rathaus auf der anderen Seite der Stadt relativ wenig.
Da hast du völlig recht. Und die Katastrophenschutzbehörden sind sich dieser Lücke auf der sogenannten letzten Meile auch sehr wohl bewusst.
Okay, also gibt's da einen Plan?
Ja, die Infrastruktur der Profis muss ja irgendwie mit der Zivilbevölkerung verzahnt werden. Deshalb weitet sich dieses Leuchtturmkonzept derzeit immer weiter aus und integriert eine Ebene, die oft als Bürgerfunk bezeichnet wird.
Bürgerfunk?
Genau. In der Quelle wird erwähnt, dass Kommunen wie zum Beispiel die Kreisstadt Soest oder die Samtgemeinde Sögel da schon sehr proaktiv handeln.
Was machen die genau?
Sie setzen ganz massiv auf die Verbreitung von kleinen PMR-446-Funkgeräten unter den Bürgern.
Da muss ich jetzt aber wirklich skeptisch einhaken. PMR-446, das sind doch diese kleinen, lizenzfreien Handfunkgeräte, die sich jeder einfach im Baumarkt kaufen kann, oder?
Ja, exakt die. Walkie-Talkies im Grunde.
Die dürfen doch gesetzlich, glaube ich, maximal mit 0,5 Watt senden.
Richtig. Die Sendeleistung ist stark limitiert.
Wenn ich mich jetzt in einem dicht bebauten Wohngebiet befinde, voller Stahlbeton und nasser Bäume, dann reicht dieses winzige Signal doch vielleicht ein oder maximal 2 Kilometer weit.
Oft sogar noch weniger, ja.
Wenn der nächste Leuchtturm aber 5 Kilometer entfernt ist, dann nützt mir mein kleines Baumarktfunkgerät überhaupt nichts. Wie soll das in der Praxis eine echte Hilfe sein?
Wenn man es als direkte Sternverbindung zwischen dir und dem Leuchtturm betrachtet, hast du völlig recht. Das würde physikalisch krachend scheitern. Aber der Ansatz hier ist ein ganz anderer. Es geht hier nicht um eine Topologie, bei der jeder einzelne Bürger direkt mit dem Zentrum sprechen muss.
Sondern?
Es geht um den Aufbau eines zivilen Mesh-Netzwerks, also eines extrem engmaschigen Netzes aus ganz normalen Nachbarn.
Ah, wie eine Kette.
Genau. Wenn du so ein PMR-Gerät hast, erreichst du vielleicht nicht das Rathaus, aber du erreichst den Nachbarn 3 Straßen weiter. Und der erreicht wieder jemanden am Ende seines Viertels. Und diese Person wiederum steht vielleicht schon in Rufweite eines Feuerwehrautos oder eben des Leuchtturms.
Verstehe. Es geht also um dezentrale Informationsbeschaffung. Und die Fähigkeit, wichtige Meldungen einfach von Block zu Block weiterzureichen.
Exakt. Wie beim Stille-Post-Prinzip.
Okay, das ist smart. So lassen sich Straßensperrungen, Brände oder medizinische Notfälle direkt durch die Bevölkerung koordinieren.
Ja, und das entlastet die großen Organisationen massiv, weil die sich nicht um jeden einzelnen Kontakt kümmern müssen.
Das verändert die Perspektive komplett. Es delegiert die Verantwortung für diese allererste Phase der Krisenbewältigung zurück an uns, an die Bürger.
Ganz genau.
Und das deckt sich ja auch exakt mit den konkreten Vorbereitungsempfehlungen aus dem Bericht, den wir hier haben.
Ja, der wird da sehr praktisch.
Da wird sehr pragmatisch geraten, Leute, der Staat kann einfach nicht in Minute 1 überall sein. Neben diesem vom Bundesamt empfohlenen Lebensmittel- und Wasservorrat für 5 bis 10 Tage wird da ganz explizit Kommunikationsvorsorge gefordert.
Was gehört da alles dazu?
Ein simples, batteriebetriebenes Taschenradio, um diese staatlichen Warnmeldungen überhaupt empfangen zu können. Und eben diese PMR-446-Geräte inklusive eines ordentlichen Vorrats an Batterien.
Einfache Dinge.
Ja, Dinge, die keine wochenlange Schulung erfordern. Die aber am Ende den Unterschied zwischen völliger Isolation und echte Handlungsfähigkeit ausmachen.
Wir beobachten hier wirklich eine faszinierende Rückbesinnung. Ich meine, der Amateurfunk wurde ja lange Zeit von der breiten Öffentlichkeit als so ein extrem nischiges Technik-Hobby abgetan. Für Nerds, die Nächte im Keller verbringen, um irgendeine QSL-Karte aus Neuseeland abzufangen. Aber heute sehen wir, wie Organisationen wie der VFDB und der DAC quasi einen absolut ehrenamtlichen Sicherheitsdienst für die Gesamtgesellschaft stellen. Sie pflegen und trainieren eine echte Schatteninfrastruktur. Die existiert lautlos im Hintergrund und genau in dem Moment, wo unsere hochgezüchtete, hyperkomplexe Technologiewelt in sich zusammenfällt, übernehmen die das Kommando.
Also was nehmen wir als Zuhörer aus dieser Analyse mit? Wenn diese digitale Illusion irgendwann zerplatzt und der Strom flächendeckend wegbricht, dann rettet uns keine Cloud und kein schickes Glasfaserkabel. Das Überleben von kritischer Infrastruktur hängt dann von echten physikalischen Anlaufstellen ab, diesen Leuchttürmen. Und diese Leuchttürme blieben völlig blind, gäbe es nicht das autarke, extrem robuste Netzwerk dieser Funkamateure, die über ihre Relaisstationen und über die ionosphärischen Reflexionen fehlerfreie Daten um den halben Erdball schicken können.
Ein Wahnsinnskonzept.
Sie nutzen eine Technik, die einfach so fundamental mit der Physik unseres Planeten verknüpft ist, dass sie keine riesigen Rechenzentren braucht, um zu funktionieren.
Und gleichzeitig bedeutet echte Krisenvorsorge eben auch, dass diese Architektur bis direkt in unsere eigenen Wohnzimmer reicht. Indem wir selbst mit diesen kleinen Funkgeräten Teil eines lokalen Netzwerks werden.
Genau. Es ist ein perfekt ineinandergreifendes System, hochspezialisiertes Wissen an der Spitze und dezentrale Eigenverantwortung an der Basis. Das führt mich jetzt zu einem letzten, sehr provokativen Gedanken, den ihr euch als Zuhörer mal durch den Kopf gehen lassen solltet. Wir befinden uns nämlich derzeit in einer Phase, in der wir alte Infrastrukturen extrem systematisch abschalten und einfach herausreißen. ISDN ist schon lange Geschichte, die alten 3G-Netze wurden abgeschaltet, Kupferkabel werden aus dem Boden gerissen, um Platz für die Glasfaser zu machen. Und selbst das bewährte, völlig analoge UKW-Radio soll ja langfristig dem digitalen DAB+ weichen. Wir rechtfertigen das dann immer alles mit noch mehr Bandbreite, höherer Effizienz und, naja, geringeren Wartungskosten.
Das übliche Argument.
Aber wenn wir uns heute ansehen, wie im Ernstfall eine simple Autobatterie und eine Drahtantenne auf einer Parkbank in Ostfriesland die einzige Rettung vor dem totalen Blackout sind, dann müssen wir uns ernsthaft fragen. Bauen wir uns durch diesen gnadenlosen Optimierungswahn nicht unsere eigene, ultimative Verwundbarkeit zusammen?
Eine sehr berechtigte Frage.
Wenn wir also das nächste Mal sehen, wie so ein klobiger, alter Funkemast demontiert wird, weil er angeblich nicht mehr zeitgemäß ist, sollten wir vielleicht überlegen, was ist eigentlich der tatsächliche Preis für diese absolute Effizienz? Zerstören wir da gerade das einzige Sicherheitsnetz, das uns am Ende noch bleibt, wenn die digitale Welt den Stecker zieht? Denkt mal darüber nach.
DARC Radio, your favorite station.
I'm not surprised to find you here in this old dim-lit world. I'll bet you felt a thousand poor broken-hearted girls. You sound so sad, you must have had your share of misery. But you're just a crying steel guitar, so cry again for me. 'Cause while you're crying, his memory's dying. There's a special kind of sigh in the lonely way you cry. Express my feelings and my tears, no one will see. So let your cold, blue, lonely strings cry once again for me. I'll be here at this table again. I loved him more than anything, but it's over, I can say. If you don't mind my steel guitar, cry once again for me. 'Cause while you're crying, his memory's dying. There's a special kind of sigh in the lonely way you cry. You express my feelings and my tears no one will see. So let your cold blue lonely strings cry once again for me.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
DARC Radio, your favorite station.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Amateurfunk ist auch Notfunk. Jeder sollte wissen, dass in einem Katastrophenfall weder Handy noch Telefon noch das Internet funktionieren werden. Wir sind einfach komplett abgeschnitten von der Kommunikation, wenn beispielsweise der Strom fehlt. Die Funkamateure können hier aber helfen, wie wir heute in einem Beitrag gehört haben. Sie machen sich den Umstand zunutze, dass man eben für die Kurzwellenkommunikation keine Infrastruktur braucht. Ein Stück Draht und eine Autobatterie genügen. Aber man muss schon auch wissen, welche Frequenzen man benutzen kann, wann es wohin geht. Und diese Information liefert uns jetzt wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Im Moment stecken wir auf der Kurzwelle ja noch in der Sommerflaute, Conny. Das heißt aber keineswegs, dass nichts ginge. Nur 10, 12 und 15 Meter sind keine so stabilen Posten mehr, wie das im restlichen Jahr der Fall ist. Und etwa ab September auch wieder sein wird, wenn die Aufheizung der Ionosphäre über der Nordhalbkugel der Erde zurückgeht und sich daraufhin die Chemie der Hochatmosphäre umstellt. Ein Stück Entschädigung sind die noch recht langen Öffnungszeiten auf 17 und vor allem 20 Meter. Wenn, wie letzte Woche, das Erdmagnetfeld ruhig bleibt, dann ist das 20-Meter-Band rund um die Uhr nutzbar. Ab September dürfen wir dann wieder mehr vom 10-Meter-Band erwarten. Mindestens 110 solare Fluxeinheiten sollten es dann aber schon sein. Dieses Jahr haben wir da noch recht gute Chancen. In der letzten Woche lag der solare Flux zwischen 140 und 150. Der zunächst erwartete Rückgang hat noch nicht eingesetzt. Das lag an 30 neu entwickelten aktiven Regionen, die den Zerfall der Region 44-93 kompensierten, die ja der Star der Vorwoche war. An Flares wurden vornehmlich solche der Kategorie C beobachtet, garniert mit 3M-Flares. Der Rückzug dieser Region 44-93 sorgte auch für weniger erdgerichtete koronale Masseauswürfe, sodass das Erdmagnetfeld weitgehend ruhig und die Kurzwelle entsprechend störungsfrei blieb. Die höchste nutzbare Frequenz über Mitteleuropa lag daher jeden Tag zwischen 21 und 26 MHz, sodass das 15-Meter-Band tagsüber zumindest für einige Stunden nutzbar war. Allerdings ist die Sonne deswegen nicht eingeschlafen. Das M-Flair vom Donnerstag erzeugte ein schwaches Protonenevent, das bis zum Wochenende die polaren Pfade bis zum 40-Meter-Band beeinträchtigen wird. Jeden Tag ereignen sich zudem mehrere koronale Masseauswürfe. Die Frage ist dann nur, wo auf der Sonne das passiert und ob das ausgeworfene Plasma Richtung Erde zieht. Bis auf eines befinden sich die Aktivitätszentren aktuell noch im Ostteil der Sonne. Damit sind erdgerichtete Masseauswürfe wenig wahrscheinlich. Das ändert sich jetzt aber. Zunächst dürfen wir daher noch ein relativ ruhiges Erdmagnetfeld genießen, vor allem nach dem Wochenende ist aber dann mit zunehmender Unruhe zu rechnen. Die derzeit sichtbaren Fleckengruppen bekommen in den nächsten Tagen noch ein wenig Verstärkung. Die Sonnenaktivität bleibt daher noch einige Tage angehoben. Zunächst ist noch mit 140 bis 170 solaren Fluxeinheiten zu rechnen. Zum nächsten Wochenende hin wird aber ein Rückgang auf unter 130 Einheiten erwartet. Solange das Erdmagnetfeld einigermaßen ruhig bleibt, ändern sich die Ausbreitungsbedingungen in den nächsten Tagen kaum. 20 und 17 Meter sind die Haupt-DX-Bänder, 15 Meter öffnet tagsüber recht regelmäßig. 40 Meter bietet vor allem am Tagesrand und nachts ein interessantes Stationsangebot und auf 10, 6 und auch auf 2 Meter ermöglicht die sporadische E-Schicht Shortskip-Ausbreitung. Und am Himmel nimmt die Meteordichte zu. Dank der Alpha-Capricorniden, der südlichen Delta-Aquariden und der langsam beginnenden Perseiden. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.